Haus am Dom, der Podcast.
Ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem kurzfristig einberufenen friedenspolitischen Forum Israels Selbstverteidigung. Was sind die Folgen?
Seit dem 7. Oktober ist ja vieles anders. Der barbarische Überfall der Hamas-Terroristen auf Israel hat nicht nur viele Menschen das Leben gekostet, es hat einen neuen Krieg jetzt hervorgerufen. Und es stellen sich sehr viele Fragen, die wir versuchen zumindest zu stellen, auch zu beantworten vielleicht sogar. Wir werden sehen. Denn viele haben ja gesagt, und ich glaube, und ich habe das auch geschrieben, dass Israel natürlich ein Recht hat, sich selbst zu verteidigen, gerade nach so einem Akt der Unmenschlichkeit. Aber die Frage, die sich stellen, ist, was passiert eigentlich jetzt, wenn die Bodenoffensive beginnen sollte, die ja scheinbar unausweichlich ist, auch wenn der US-Präsident Joe Biden heute oder vergangene Nacht noch um einen Aufschub gebeten hat, um noch einiges wohl zu organisieren. Da gibt es ja zunächst mal die Frage, was passiert eigentlich mit dem Gazastreifen, wenn die israelische Armee tatsächlich das Ziel erreicht und die Hamas ausschaltet. Da stellen sich dann ganz konkrete Fragen. Ich weiß nicht, Sie haben es vielleicht gelesen, die Hamas verfügt angeblich oder tatsächlich über 30.000 Kämpfer, sehr viele Menschen, die wissen, dass die Israelis kommen und die im unterirdischen Gaza-Streifen mit etwa Hunderten von Kilometern Tunnel, so wird es berichtet, sicherlich auf die Soldaten und Soldatinnen warten. Das heißt, man muss mit sehr schlimmen Szenen rechnen, das ist das eine. Aber dann ist die Frage, was passiert eigentlich mit dem Gazastreifen, wenn das erreicht ist, das Ziel? Wer soll dann dort regieren? Da gibt es erste Vorschläge. Der ehemalige israelische Präsident Ehud Barak hat etwas skizziert. Er hat vorgeschlagen, dass dann ein Bündnis von arabischen Armeen diesen Gazastreifen verwalten, bis die bisherige palästinensische Regierung im Westjordanland unter Führung von Herrn Abbas dort sowas wie die Regierung übernimmt. Da stellen sich auch wieder viele Fragen. Eine ist, es gibt ja sehr viel Kritik an der Regierung Abbas, die ja auch gewählt ist, aber sehr viel Kritik. Manche sprechen von Korruption, manche von Schlimmerem. Das kann ich nicht alles exakt bewerten, aber will man also, ist zum Beispiel eine Frage, eine derartige Regierung auch noch mehr Macht geben? Andererseits, was ist die Alternative? Für Israel stellt sich die Frage, beziehungsweise wenn man das zusammenfasst, scheint es so in Israel zu sein, dass jetzt alle sich erstmal auf die Bodenoffensive konzentrieren. Danach wird die Diskussion beginnen oder fortgesetzt werden, wie es dazu kommen konnte, dass die Hamas Israel so überfallen konnte, dass Israel das nicht mitbekommen hat. Viele sprechen davon, dass die Regierung Netanyahu eigentlich nur noch auf Abruf in der Regierung ist. Was kommt dann? Die nächste Frage für Israel wird sein, wie können wir und was muss Israel machen, um vielleicht so etwas wie eine Koexistenz hinzubekommen mit Palästinenserinnen und Palästinensern? Dann gibt es die Frage mit der Hisbollah und die Frage, lässt sich der Flächenbrand verhindern? Bisher ist das geglückt, aber es kann auch niemand garantieren. Ich habe das jetzt mal alles nochmal zusammengefasst, um so eine Art erste Standortbestimmung zu haben. Und möchte jetzt Frau Claudia Baumgart-Ochse fragen, was ist Ihnen denn bisher am wichtigsten? Was sind Ihre Schwerpunkte, die Sie sehen?
Also ich würde gerne zu Anfang nochmal betonen, dass das, was wir jetzt gesehen haben seit dem 7. Oktober oder am 7. Oktober, wirklich eine ganz neue Qualität hat. Also das will ich einfach nochmal betonen. Ich meine, Sie wissen es wahrscheinlich schon, aber trotzdem will ich das nochmal sagen, weil bis dahin war es ja so, 2005 hat Israel den Gazastreifen geräumt, einseitig, damals noch unter Ariel Sharon. 2006 gab es dann Wahlen in Palästina und die Hamas hat diese Wahlen knapp gewonnen. Auch das muss man wissen. Dann gab es allerdings wirklich einen sehr unschönen Streit, der fast in einen Bürgerkrieg ausgeartet ist, zwischen der etwas moderateren Fatah-Fraktion im Westjordanland und der Hamas, wer denn nun die Regierung bestimmen sollte. Das endete damit, dass 2007 die Hamas in Gazastreifen sozusagen die Macht an sich gerissen hat. Und Abbas hat dann im Westjordanland sozusagen eine zweite Regierung installiert. Also wir haben jetzt diese wirklich geteilte Macht auf der einen Seite im Gazastreifen, auf der anderen Seite im Westjordanland. Warum erzähle ich das alles nochmal? Weil seit 2007 gibt es immer wieder, die Israelis nennen das Rounds, Runden von militärischen Auseinandersetzungen. 2008, 2009, 2012, 2014, dazwischen noch einige, ich glaube es sind 5 insgesamt. Und die Israelis haben dafür einen Begriff gewählt, den ich ein bisschen zynisch finde, aber der heißt Mowing the Lawn, den Rasen mähen. Was damit gemeint ist, man mäht den Rasen, also man versucht sozusagen die Möglichkeiten der Hamas zu beschneiden, die militärischen Möglichkeiten, also einzudämmen, aber man reißt den Rasen nicht aus, sondern man belässt die Hamas da, wo sie ist. Also man zerstört sie nicht in dem Sinne. Das war im Grunde das Muster. Also in der Regel fing es an mit Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen. Israel hat meistens mit Bombardement aus der Luft reagiert. Es kam dann in der Folge in der Regel zu Waffenstillstandsverhandlungen, moderiert von Ägypten oder von Katar. Und dann war sozusagen wieder eine Weile Ruhe und es ging von vorne los. Und jetzt ist es anders. Und das ist wichtig, glaube ich, dass man das nochmal sozusagen in den Blick nimmt, weil das Ausmaß der Gewalt, also 1400 Tote und die Bestialität der Gewalt, eine vollkommen neue Qualität in diesem Konflikt darstellt. Und wenn Leute sagen, das sieht aus, wie als ob der Islamische Staat das gemacht hätte, ja, genau so sieht es aus. Das sind Gräueltaten, die wir sonst vom Islamischen Staat kennen. Ich habe jetzt ein fantastisches Interview gelesen, ich glaube von Olivier Roy, einem französischen Experten für den Islam. Ich glaube, es war bei ihm. Der hat gesagt, im Grunde hat die Hamas hier Israel jetzt in eine doppelte Falle gelockt. Die erste Falle ist, wenn die reingehen, sowohl mit Luftschlägen als auch in der Bodenoffensive, ist es eigentlich unmöglich, die Hamas wirklich sozusagen endgültig zu treffen, ohne dass die Zivilbevölkerung auch leidet, ohne dass es Tote gibt. Wie soll das gehen? Das ist der dichtest besiedelste Streifen auf der Erde, den wir kennen. Und die Hamas ist dafür bekannt, dass sie eben auch militärische Strukturen, militärisches Equipment, das wissen Sie alle, haben Sie jetzt alle in der Zeitung gelesen, eben auch in zivil genutzten Gebäuden, in Wohngebäuden zum Teil unterbringt. Das ist ein unvorstellbar schreckliches Dilemma. Das ist die erste Falle. Die Israelis haben dafür, oder die Amerikaner haben dafür auch schon so einen Namen, die nennen es Lawfare. Also es ist nicht mehr nur sozusagen ein Krieg, der mit Waffen ausgetragen wird, sondern auch ein Krieg, der mit Recht ausgetragen wird, weil sie provozieren so stark, dass die Israelis reingehen und sie dann sagen können, oh, jetzt begeht ihr aber Kriegsverbrechen. Ja? Ihr verstoßt gegen das humanitäre Völkerrecht. Also Lawfare im Sinne von nicht Warfare, also Kriegsführung, sondern das Recht wird hier sozusagen auch eingesetzt, um letztlich die internationale Stimmung gegen Israel zu kippen. Die zweite Falle ist, und das haben Sie eben auch schon selbst gesagt, 30.000 Kämpfer, ein Gebiet, das ist so groß, das ist 40 Kilometer lang, 12 Kilometer breit, mit unfassbar vielen Tunneln, die da drunter sind, wahnsinnig dicht besiedelt. Und jetzt stellen Sie sich vor, wie dieser Häuserkampf ablaufen wird. Es ist einfach grauenvoll. Und das ist natürlich das kann ich jetzt auch nicht auflösen, dieses Dilemma. Ich bin auch kein Militär, ne? Und ich will nur nochmal verdeutlichen, dass das wirklich sozusagen in eine neue Phase getreten ist, dieser Konflikt, und dass wir jetzt hier etwas sehen, was einfach dramatisch ist. So, das war mir so als Eingangsstatement nochmal wichtig.
Ich verstehe das natürlich, diese, was Sie gesagt haben. Einerseits, andererseits, werde ich jetzt mal ein bisschen die Rolle der Israelis etwas betonen. Die Hamas hat ja nicht nur, ich glaube, über 1000 Menschen getötet, und zwar auf eine Art, die ich jetzt nicht nochmal referieren muss, hat circa 200 Menschen als Geisel genommen. Und das ist ein zweites Dilemma. Ja. Wie kann man die Geiseln befreien ohne Blutvergießen? Und da sind ja noch ein paar andere Dinge sozusagen mit verbunden. Zum einen hat die Hamas die Idee zerstört oder zumindest angekratzt, dass Israel ein Zufluchtsort, ein sicherer Absolut. Zufluchtsort für Jüdinnen und Juden aus der ganzen Welt sind. Außerdem hat die Hamas mit dieser Art und Weise des Vorgehens scheinbar gezeigt, dass Israel verletzbar ist. Wenn man also sich in einen, ohne dass ich das gut finde, aber in diesen Gewaltkonflikt hineindenkt und die Spirale mitdenkt, die dann in Anführung normal ist, Sie haben es ja gesagt, Provokation, dann muss Israel sozusagen jetzt eine Offensive starten, die zeigt, dass Israel nicht verletzbar ist. Und das ist dann sozusagen nicht die Schuld in gewisser Weise Israels, aber in der Verantwortung Israels. Das ist ein weiteres Dilemma. Und gleichzeitig müssen sie sich wappnen, dass möglicherweise die Hisbollah, mehr oder weniger Iran gesteuerte Hisbollah im Libanon, mit einer noch größeren Armee als die 30.000 Kämpfer in der Hamas, möglicherweise ebenfalls angreift. Das heißt, Dilemma hin oder her, die Israelis stehen einfach vor der Frage, wir müssen uns selbst verteidigen und sie versuchen ja sozusagen das Schlimmste zu verhindern. Sie haben gewarnt, sie haben gesagt, wir kommen, geht in den Süden oder geht woanders hin. Sie haben auch in der Kriegführung, bisher jedenfalls, bei dem weiß ich jetzt noch nicht, oft gehen sie so vor, dass sie, bevor sie ein Haus bombardieren, eine kleine Bombe aufs Dach werfen, das mit relativ wenig, das ist so als wie anklopfen und dann hat man eine bestimmte kurze Zeit, das Haus zu räumen und dann wird das Haus zerbombt. Das ist immerhin der Versuch, das Schlimmste zu verhindern, aber die Hamas hat gezeigt, mit diesem barbarischen Akt, dass sie nicht mehr bereit ist, diese, ich nenne es jetzt mal diesen Scheinsicherheit zu wahren und jetzt aufs Ganze geht. Offenbar hat die Hamas auch damit gerechnet, dass es eine größere Solidaritätswelle in der arabischen Welt gibt, die ausgeblieben ist. Offenbar hat die Hamas zumindest spekuliert, dass die Hisbollah auch einschreitet. Das ist bisher ausgeblieben. Sie hat sich vielleicht verrechnet, wie auch immer. Was sollen denn die Israelis machen, außer dass wir jetzt das Dilemma beschreiben?
Ich sehe mich nicht in der Position, das zu beantworten, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Das kann ich nicht. Ich wüsste auch nicht, wer das kann. Also, Sie haben mich als Nahostexpertin vorgestellt, okay, aber ich bin kein Militär. Ich kann Ihnen auch nicht sagen, wie das. Ich kann die Dilemmata benennen, ich kann analysieren, wie es dazu gekommen ist. Ich kann sagen, dass es wahrscheinlich grauenvoll wird, was wir demnächst sehen. Aber was Israel tun soll, ist wirklich wahnsinnig schwierig. Also ich glaube, dass es im ureigensten Interesse Israels ist, sich so weit es nur irgendwie geht, an das humanitäre Völkerrecht zu halten. Ist im ureigensten Interesse. Und das brauchen wir denen auch nicht sagen. Also jetzt sozusagen diese Position, ich gebe jetzt mal Ratschläge, die sollen sich doch bitte, bitte an das humanitäre Völkerrecht handeln. Das ist in ihrem eigenen Interesse und das wissen sie auch. Das macht das Dilemma aber nicht kleiner. Also ich kann, im Grunde kann ich diese Frage, tut mir leid, aber im Grunde nicht beantworten, weil ich keine Militärstrategie dafür ausarbeiten kann, wie man das macht. Was passieren wird, ist, also ich meine, Sie haben jetzt sozusagen die eine Seite beleuchtet, dass dieser Terrorangriff der Hamas, diesen sicheren Hafen für Israelis, aber im Grunde für Juden auf der ganzen Welt, ja in Frage gestellt hat. Und auch nicht nur scheinbar, ich würde sagen, de facto in Frage gestellt hat. Und zwar grundlegend wirklich erschüttert hat. Vielleicht sogar noch mehr als im Yom Kippur-Krieg, würde ich sagen. Weil es, also, ja. Aber da steckt natürlich auch noch eine zweite Seite hinter und das ist ein für mich auch absolut erstaunliches Versagen der israelischen Sicherheitsbehörden. Und das wird aufs Tapet kommen. Und wenn sozusagen irgendwann dieser Krieg auch vorbei sein wird, wann auch immer, das kann noch dauern. Ich persönlich glaube nicht, dass Netanyahu das politisch überlebt. Das ist vielleicht auch ein bisschen Wunschdenken. Aber ich glaube es eigentlich nicht. Weil, also das muss man sich vorstellen, das ist die bestgerüstetste Armee im Nahen Osten. Es gibt Statistiken darüber, wer hat wie viel, ne? Also wer hat wie viel Militär, wie gut ausgerüstet. Und Israel ist wirklich im Nahen Osten weit, weit oben. Die haben jetzt 300.000 oder 340.000 Reservisten oder Soldaten mobilisiert. Also das sind wirklich unfassbare Zahlen auch. Die sind extrem gut ausgerüstet. Die bekommen seit Jahren und Jahrzehnten ja Militärunterstützung, auch von den USA vor allen Dingen. Und dass sie es weder vorhergesehen haben, also nicht bemerkt haben, diese Vorbereitung, und die müssten ja auch eine Weile gedauert haben, und dass sie dann bis zu 12, 13 Stunden gebraucht haben, bis sie am Ort des Geschehens waren, das überrascht, hat mich wirklich so überrascht, das ist kaum zu fassen eigentlich, für diese Armee. Und das wird Folgen haben. Ich glaube ehrlich gesagt, dass die sich in Sicherheit gewiegt haben, weil man hat gedacht, man hat die Hamas weitgehend abgeschreckt. Durch diese regelmäßig wiederkehrenden militärischen Auseinandersetzungen mit dem Zaun, also mit diesem Hightech-Zaun am Rand des Gazastreifens, und natürlich mit dem Iron Dome, also mit dem Raketenabwehrsystem, hat man gedacht, okay, das ist sozusagen, da sind wir jetzt safe. Außerdem hat die Hamas genug zu tun. Sie ist ja auch ein hybrider Akteur, sie ist nicht nur Terrororganisation. Sie regiert auch im Gazastreifen, das heißt, sie muss sich auch um die Bevölkerung dort kümmern. So basal das sein mag, aber gut, sie ist ja sozusagen an der Macht. Man hat gedacht, das würde reichen. Und es war extrem viel Militär sozusagen auf die Westbank konzentriert, wo es immer mehr Auseinandersetzungen gab zwischen israelischen Siedlern vor allen Dingen und Palästinenserinnen und Palästinensern. Das heißt, eine hohe Aufmerksamkeit auf die Westbank, wenig Aufmerksamkeit auf den Süden, auf den Gazastreifen. Und so ist es passiert. Und deswegen denke ich, also das wird Israel auch nachhaltig verändern.
Ich hatte es eingangs ja schon gesagt, es gibt dann so möglicherweise den dritten Punkt, nämlich möglicherweise die Diskussion in Israel darüber, wie man nach diesem Krieg mit den Palästinensern koexistieren könnte. Die Zwei-Staaten-Regelung, die man in den 90er Jahren, ich fasse es jetzt mal sehr knapp zusammen, knapp verpasst hat, ist ja in den letzten Jahrzehnten auf beiden Seiten der Hauptakteure sozusagen aus dem Blick geraten. Es gibt dafür Gründe, die haben Sie ja zum Teil schon genannt. Wie schätzen Sie das denn ein, die Möglichkeiten, dass sich diese Kräfte wieder mehr Gehör verschaffen, dass man eine Koexistenz braucht? Man hört das jetzt auch in einigen Berichten, dass auch das schon diskutiert wird, aber natürlich, wie gesagt, erst der Krieg, dann die Frage der Regierung, dann möglicherweise diese Debatte, die vielleicht auch unausweichlich ist. Aber wie schätzen Sie diese Frage ein? Gibt es da, ich nenne es jetzt mal Hoffnung, darauf, dass sich diese Kräfte eher durchsetzen?
Also sagen wir mal nicht auf kurze Sicht. Also ich glaube, wenn wir über die Zukunft sprechen, müssen wir zwischen kurzfristigen Dingen und einer langfristigen Perspektive unterscheiden. Also kurzfristig wird es erstmal schlimmer, so, und verbauter und auch verhärteter, weil, also Krieg und Frieden hat immer auch sehr viel mit, also es gibt ja auch sehr viele sozialpsychologische Studien dazu, was das eigentlich auch mit Menschen macht. Und natürlich sind da jetzt unfassbare Verwundungen und Verletzungen da. Und Trauer, Verzweiflung, Schmerz, Wut auf beiden Seiten über die Toten, über die Zivilisten, die gestorben sind, jetzt schon gestorben sind und noch sterben werden. Also das darf man nicht unterschätzen, was das auch wirklich auslöst in diesen Gesellschaften. Von daher, kurzfristig sehe ich nicht so viele Möglichkeiten. Aber langfristig schon. Also ich meine, ich bin ja Friedensforscherin, das heißt, der Frieden ist mir lieb und teuer, und deswegen habe ich natürlich auch schon angefangen, darüber nachzudenken, wie kann das denn eigentlich aussehen. Und ich musste so an den Osloer Friedensprozess denken und was da vorausging. Da ging voraus die erste Intifada, der erste Aufstand der Palästinenser in Westbank und Gaza gegen die israelische Besatzung. Der war damals war bei weitem nicht so gewalttätig, sondern das war, die haben gestreikt, es gab Aktionen, es gab natürlich diese berühmten Steinewerfer und so, also es gab schon auch kleinere Auswüchse von Gewalt, aber nicht, wie wir das später dann gesehen haben in der zweiten Intifada. Und es gab eine ziemlich brachiale Reaktion auch von den Israelis, also der berühmte Ausspruch, der Rabin zugeschrieben wird, breaking their bones, also brecht ihre Beine und so. Das war auch eine ziemlich angespannte Situation. Aber es hat dann dazu geführt, dass letztlich der israelischen Gesellschaft und auch der Weltöffentlichkeit klar wurde, was da eigentlich passiert. Vorher hat man, naja, die Besatzung war ruhig und hat vielleicht auch nicht mehr so viele Leute interessiert. Und dann wurde es plötzlich offensichtlich, auch die moralischen Dilemmata, die Kosten, die das hat. Und daraus ist dann ja diese Friedensinitiative entstanden. 92, 93, der Osloer Friedensprozess, erst geheim verhandelt in Oslo, später dann mit den Osloer Abkommen, Einrichtung der palästinensischen Autonomiebehörde. Was ich damit sagen will, wenn es sozusagen in den Bevölkerungen eine Kriegsmüdigkeit, eine tiefe Frustration gibt, dass es so nicht weitergehen kann. Ein israelischer Journalist hat jetzt vor kurzem gesagt, wir sind verdammt zusammen zu leben. Wenn diese Erkenntnis sozusagen Raum greift, dann ist vielleicht die Chance, dass sich das auch auf die Regierungen überträgt, aber natürlich per Wahlen. Und mit den Regierungen, die wir jetzt bis zum 7. Oktober hatten, sehe ich das im Moment nicht. Also weder natürlich, also mit Hamas natürlich sowieso nicht, auch mit Abbas, weiß ich nicht, der hat einfach keine Legitimität mehr im palästinensischen Volk. Und auf israelischer Seite hatten wir eine Regierung, die ja so rechtsextreme Partner hatte in der Regierung, die offen die Annexion der Westbank propagiert haben. Und das im Grunde auch schon angefangen haben umzusetzen. Das heißt, mit diesen Regierungen, die wir jetzt haben, oder bis zum 7. Oktober hatten, jetzt haben wir ja in Israel kurzfristig diese Einheitsregierung oder Kriegskoalition, wie man es nennen will. Aber mit den Regierungen würde ich das nicht sehen. Aber sozusagen, wenn die gesellschaftliche Stimmung an diesen Punkt kommt, könnte ich mir vorstellen, dass auch anders gewählt wird. Aber, ja.
Ja, mir ist schon klar, dass Sie auch keine Wahrsagerin sind.
Ja. Keine Glaskugel dabei, tut mir leid.
Es gibt ja ein viel diskutiertes Problem, wenn die Bodenoffensive beginnt, wovon, wie gesagt, fast alle ausgehen, dann wird es für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen noch schlimmer, als es ohnehin schon ist. Sie kennen alle die Nachrichten, es fehlt eigentlich an allem. Die Hilfslieferungen kommen ganz spärlich. Es wird immer von 20 LKWs gesprochen. Heute Morgen habe ich ein Interview im Radio gehört von einer Vertreterin der UN, die gesagt hat, uns fehlt alles. Wenn die Bodenoffensive kommt, dann könnte man ja so denken, dass dann eine große Fluchtwelle passiert, aber Ägypten und Jordanien haben zumindest letzte Woche gesagt, wir nehmen keine Flüchtlinge mehr auf. Jetzt gibt es Nachrichten darüber, dass Ägypten möglicherweise so eine Art an dem Grenzort Rafah, also zwischen Israel und Ägypten, der einzige Grenzübergang, der zwar jetzt zu ist, aber doch ein bisschen auf. Dort wollen die, wie gesagt, das ist eine frische Nachricht, ich kann die jetzt auch noch nicht komplett einordnen, aber die Idee scheint, dass man dort eher sowas wie ein Flüchtlingslager baut, weil letztlich die ganze arabische Welt keine weiteren Flüchtlinge aufnehmen will. Das ist jedenfalls Stand der Dinge. Vielleicht wird sich das ändern, wenn die Bilder sich ändern. Wie realistisch ist das denn, dass, Sie haben es gesagt, etwa 2 Millionen Menschen an diesem Grenzort irgendwie versorgt werden? Das ist doch überhaupt nicht vorstellbar, oder?
Nee. Also, was soll ich dazu sagen? Nein, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Also, schwierig. Und tatsächlich ist es genauso, wie Sie gesagt haben. Also, Ägypten und Jordanien haben ausgeschlossen, dass sie Flüchtlinge aufnehmen. Herr Merz hat ja auch ausgeschlossen, dass er Flüchtlinge aufnehmen will. Und ja, also Nein, sorry, das war jetzt eine etwas unqualifizierte Nebenbemerkung. Aber ja, das ist natürlich, ich kann ich mir auch schwer vorstellen. Und Sie haben ja auch vorhin gefragt, was passiert eigentlich, wenn Gaza, also wenn, nee, nicht Gaza, sondern wenn tatsächlich die Hamas, wenn es gelänge, sie wirklich auszulöschen, was man auch erstmal sehen muss. Also ist ja auch noch nicht, ne, wir wissen es ja auch noch nicht, wie das funktionieren wird. Im Grunde bleibt nur eine Möglichkeit, also entweder die Möglichkeit, dass Israel das wieder besetzt. Und das ist genau das, was sie nie wollten. Weil es bedeutet ja, dass sie dann die Verantwortung für 2,2 Millionen Menschen haben, deren humanitäre Situation dramatisch schlecht ist, und die ihnen nicht freundlich gesonnen ist. Das heißt, das ist eine Aufgabe, die sie nie wollten. Aber ich sehe eigentlich sozusagen, also ad hoc keine andere Möglichkeit, es sei denn das, was Barack offensichtlich vorgeschlagen hat, dass die arabischen Staaten das machen. Aber das ist genau der regionale Punkt. Ich denke auch, die arabischen Staaten wären eigentlich gefragt, mit verschiedenen Initiativen, sich hier kooperativ zu zeigen. Aber man sieht leider sehr wenig dazu. Und das kann auch damit zusammenhängen, dass das, was Hamas jetzt gemacht hat in diesem Ausmaß, auch in der arabischen Welt, trotz aller Pro-Demos, die wir sehen, aber auch Entsetzen ausgelöst hat. Also dass sozusagen die Stimmung nicht so einseitig und pro Hamas ist, wie wir uns das vielleicht irgendwie, wie uns das manchmal hier so erscheint, sondern dass die durchaus, also sonst hätten wir, genau wie Sie gesagt haben, wir hätten viel massivere Demos gesehen, wir hätten ganz andere Solidaritätsbekundungen auch aus der arabischen Welt gehört. Also wenn Sie mal was wirklich Interessantes sehen wollen, dann müssen Sie nach einem Interview suchen, was eine arabische Journalistin von Al Arabiya, einem arabischen TV-Sender mit Sitz in Dubai, mit Khaled Meshal geführt hat. Khaled Meshal war lange Zeit Chef des Politbüros der Hamas, ist jetzt irgendwie Vertreter der Hamas in Dubai, in Katar, und gibt dieser Fernsehjournalistin dieses Interview. Und ich muss sagen, das ist das Erstaunlichste, was ich letzte Woche gesehen habe, weil diese Journalistin, die geht ihn richtig an. Also die geht ihn wirklich richtig an. Die sagt zu ihm, ob sich die Hamas Gedanken gemacht hätte, was die Reaktion Israels ist. Er wäre doch zuständig für das Ansehen der Hamas in der Welt, und jetzt würde die Welt sehen, dass die Hamas ja ist wie der Islamische Staat. Ob er denn plant, sich zu entschuldigen für die Massaker an israelischen Zivilisten. Eine arabische Journalistin, das ganze Interview auf Arabisch. Zum Schluss sagt sie, ja, und die Leute in Libanon, wo sie jetzt wollen, dass die sich einmischen, die sagen, Khaled Meshal, der sitzt in einem klimatisierten Raum in Katar und redet vom Dschihad. Und wir müssen hier den Preis bezahlen. Schauen Sie sich das mal an, das ist wirklich absolut erstaunliches Interview. Und es zeigt mir, dass sozusagen die Stimmung nicht mehr so eindeutig ist, wie sie vielleicht mal war. Und das kann vielleicht auch eine Chance sein. Aber bis jetzt sehen wir doch leider eben keine, ja, substanziellen Ergebnisse daraus.
Jetzt haben wir uns sehr um die eigentlichen Akteure, also einerseits Israel und die Palästinenser Seite, gekümmert. Es gibt ja einen Akteur in dieser Region, also mit Iran, der ja auch versucht oder der auch immer wieder propagiert, Israel zu vernichten, auszulöschen. Die Hisbollah hat jetzt noch nicht zugeschlagen, also bis auf in Anführungszeichen kleinere Scharmützel. Das sind für mich immer noch Scharmützel zu viel, aber man kann das trotzdem erstmal interpretieren in vielerlei Hinsicht, dass man sagt, die Hisbollah und auch der Iran haben sich verbal erstmal mit der Hamas solidarisiert und sozusagen auch ein paar Scharmützel vom Zaun gebrochen, um das auch zu dokumentieren. Und außerdem sorgen diese Scharmützel natürlich dafür, dass die israelische Armee sich nicht konzentrieren kann auf einen Konfliktherd, nämlich im Gaza, sondern muss zumindest gerüstet sein für einen Zwei-Fronten-Krieg. Das heißt, Israel muss sich absichern nach mehreren Seiten. Es gab ja auch Gefechte von Milizen aus Syrien. Also Israel muss sich auf verschiedene Konflikte. Die Frage ist natürlich, zumindest können Sie vielleicht ein paar Sachen dazu sagen, Sie werden sie vielleicht nicht komplett beantworten können. Sozusagen, warum hält sich die Hisbollah noch zurück? Denn zumindest militärisch könnte man ja argumentieren, wenn sie hätte zuschlagen wollen, wenn sie ernst hätte machen wollen, dann wäre doch die erste Woche nach dem barbarischen Überfall der Hamas sozusagen der richtige Zeitpunkt gewesen, so zynisch oder hässlich das vielleicht klingen mag in manchen Ohren, denn da war Israel in Aufruhr, da war Israel verletzbarer als vielleicht jetzt, nachdem, ich glaube, die Armee vollständig alles militärische Gerät mobilisiert hat, 300.000 Menschen zu den Waffen gerufen hat, etc. Jetzt ist sie gewappnet, jetzt ist sie auch so, wie man das von außen erkennen kann, solidarisch. Israel steht zusammen, wird ja immer wieder gesagt, alles, was bisher an Zwist über irgendwelche Reformen zählt jetzt nicht mehr, jetzt geht es darum, um Selbstverteidigung und den Krieg gegen die Hamas. Also können Sie ein paar Sachen zu der Rolle der Hisbollah sagen?
Also mein Eindruck, und das ist jetzt wirklich spekulativ, weil ich meine, wir erleben sozusagen ja den Verlauf der Ereignisse und ich habe auch keine Geheimdienstinformationen oder, ne? Aber mein Eindruck ist, dass es gibt ja jetzt Leute, die sagen, der Iran hat das alles sozusagen gesteuert. Ne? Der Iran steckt hinter allem. Also mein Eindruck ist eher, dass der Iran sicherlich, und das wissen wir, seit Jahren die Hisbollah unterstützt und auch natürlich die Hamas. Dass viele der Waffen, die die Hamas hat, die zum Teil selbst ja gebaut sind, die haben eigene Ingenieure, eigene Fabriken, die produzieren sehr viel im Gazastreifen selbst, aber die Teile dafür kommen natürlich von woanders her, werden reingeschmuggelt über die Tunnel. Und da steckt ganz oft der Iran dahinter, auch mit sehr viel Geld. Also da ist eine direkte Linie. Aber diese These, dass der Iran sozusagen jetzt auch gesagt hat, hier an dem und dem Tag machst du das und das, Hamas, das teile ich eher nicht. Ich glaube, die Hamas ist schon auch ein eigener Akteur und hat diese Entscheidung selbst getroffen, aber mit der Unterstützung der Hamas. Also so, da wäre ich skeptisch. Ne? Unterstützung ja, wahrscheinlich auch Zustimmung dazu, aber ich glaube schon, dass die Hamas sozusagen auch ein eigener Akteur ist. Die Hisbollah hingegen hängt viel enger am Iran. Also soweit ich meine Kolleginnen, die sich da noch besser auskennen als ich, verstehe, ist es tatsächlich so, dass die Hisbollah eigentlich nichts wirklich macht, ohne dass das aus dem Iran irgendwie auch das Okay kommt. Und die Tatsache, dass wir nur einen Angriff von einer Seite gesehen haben, nur aus Gaza, und nicht zeitgleich oder in der zweiten Woche auch aus der Hisbollah, vielleicht auch von Hamas-Zellen aus dem Westjordanland, diese Tatsache sagt mir eigentlich, dass das nicht sozusagen von vornherein so gesteuert war und dass der Iran eigentlich kein Interesse daran hat, jetzt in sozusagen einen vollen Krieg mit Israel einzusteigen, ist mein Eindruck. Aber das ist spekulativ, wie gesagt, sind die Indizien, die ich sammle, und das wäre meine Einschätzung.
Das, was Sie gesagt haben, wird gestützt durch das, was die USA gesagt haben. Es liegen keine geheimdienstlichen Informationen vor, hat Washington wenige Tage nach dem Überfall mitgeteilt, dass die Iran oder Hisbollah da tatsächlich sozusagen federführend eine Rolle spielen. Gut, ich würde gerne mit Ihnen jetzt über das sprechen, was wir die letzten Wochen oder knapp zwei Wochen ja auch gesehen und erlebt haben. Das, was gerne als Krisendiplomatie bezeichnet wird, da gibt es ja sehr viele Politiker, Politikerinnen, die vor allem nach Israel gereist sind, aber eben auch in die Region, um eben mit Ägypten und Jordanien zu sprechen. Es gab ein Treffen zwischen Kanzler Olaf Scholz und dem Vertreter von Katar. Wie schätzen Sie das denn ein? Hat man da, von jetzt aus gesehen, könnte man vermuten, auch versucht, die Bodenoffensive hinauszuzögern, damit man eben sich vorbereiten kann auf das, was dann kommt mit der Bodenoffensive? Also wie schätzen Sie diese Krisendiplomatie ein? Oder hat man vielleicht sogar mehr gemacht, als in Anführungszeichen nur das Schlimmste zu verhindern?
Auch da bewegen wir uns in einem Bereich des Nichtwissens.
Es hat niemand mit uns gesprochen.
Das ist ein Bereich des Nichtwissens. Ich bewege mich auf dünnem Eis, weil ne, auch ich nicht in den Gesprächen dabei bin, aber meine, also ich würde auf jeden Fall denken, dass es darum, also um verschiedene Dinge ging. Also es ging sicherlich darum, die Geiseln freizukriegen. Und darum geht es vor allen Dingen auch in den Gesprächen mit Katar. Ich denke, die Türkei ist ein wichtiger Player, weil die Türkei hat so Phasen hinter sich, wo sie sozusagen mehr mit Israel verbunden war und wieder weniger. Es gab ja dann auch so Vorfälle in der Vergangenheit. Die Türkei ist ein wichtiger Player, die sich jetzt auch positionieren will als Vermittler. Katar, weil Katar auch traditionell Beziehungen zur Hamas pflegt und auch im Gazastreifen sehr viel Geld reingesteckt hat, um die Infrastruktur dort aufrechtzuerhalten. Und von daher ist es extrem wichtig und ich finde es sehr gut, dass sich sehr viele westliche Diplomatinnen und Diplomaten daran beteiligen, sozusagen ihm wirklich das Schlimmste zu verhindern, die Geiseln frei zu bekommen und Israel eben tatsächlich auch dazu zu drängen, ja, das humanitäre Völkerrecht einzuhalten, auch wenn ich, wie gesagt, ich mit den Ratschlägen habe ich es nicht so, weil die wissen es eigentlich selbst, aber ja, trotzdem ist es wichtig, dass auch, im Grunde ist es auch wichtig, das zu artikulieren, weil die Gefahr ist natürlich, dass der Westen auch an Glaubwürdigkeit verliert, auch in der restlichen Welt. Und deswegen ist es umso wichtiger, sozusagen die Regeleinhaltung hier auch einzufordern.
Ich würde jetzt gerne nochmal mit Ihnen sprechen über den Einfluss der EU oder Deutschland und der anderen EU-Staaten. Der ehemalige Kommissionschef Juncker hat heute ein Interview gegeben, oder gestern gegeben, heute veröffentlicht. Und da hat er ein schönes Wortspiel gemacht. Er hat nämlich gesagt, die EU sei im Nahen Osten kein Player, sondern ein Payer. Man könnte also sagen, die Deutschland und die EU sind keine aktiven Akteure, sondern wir zahlen. Das ist jetzt ein bisschen sehr verknappt. Er hat es auch erläutert und man kann das auch herleiten. Er hat daran erinnert, dass die Position der EU-Staaten nicht so eindeutig ist und auch in den letzten Jahren, man könnte sogar sagen in den letzten Jahrzehnten, nicht besonders intensiv waren. Vielleicht können Sie dazu mal was sagen, weil ja viel erwartet wird von der deutschen Regierung und sie hat ja einen Einfluss. Jedenfalls kann man das an einigen Dingen sehen, die Herr Scholz und Frau Baerbock waren oder sind, glaube ich, jetzt in der Region. Also Frau Baerbock ist, glaube ich, derzeit in der Region unterwegs. Können Sie etwas zum Ausmaß des Einflusses sagen? Und wird ja gefordert, wir müssen da mehr tun. Ist das überhaupt denkbar wegen der Zerrissenheit der EU, der unterschiedlichen politischen Einstellungen der verschiedenen Regierungen? Und außerdem wenden sich sowieso alle an die USA, weil die hätten im Zweifel dann ja auch die militärische Schlagkraft, um dort zumindest sich einzumischen.
Ja, also da habe ich gar nicht so viel zu ergänzen. Ich sehe es eigentlich wie Sie oder wie Herr Juncker. Tatsächlich ist die Rolle der EU und Deutschlands ganz besonders eher gering. Also traditionell, was natürlich daran liegt, dass es sehr unterschiedliche Positionen gibt. Schon zwischen Frankreich und Deutschland gibt es unterschiedliche Sichten auf den Nahostkonflikt. Noch mehr zwischen Polen und Deutschland oder zwischen Polen und Frankreich. Das ist wirklich eine Vielzahl von Meinungen und Positionen, die da im Raum ist, die sich nicht unbedingt vertragen. Und das macht natürlich eine einheitliche Positionierung, auch eine Schlagkräftigkeit, dann ganz schwierig. Von daher, ja, so wunderbar, Herr Juncker, finde ich, hat er sehr gut ausgedrückt, ja. Ist natürlich auf der anderen Seite schade, ne? weil wir könnten ein Player sein, wenn wir uns einiger wären. Und dann wäre es sicherlich gut, weil wir, also gerade Deutschland hat trotz ja unserer besonderen Geschichte, auch mit Israel, hatten wir eigentlich immer, soweit ich das überblicken kann, auch ein relativ gutes Ansehen bei den Palästinenserinnen und Palästinensern. Von daher wären die Chancen gar nicht so schlecht, aber alleine sind wir natürlich nicht gewichtig genug.
Wir haben ein, glaube ich, ein realistisches und letztlich düsteres Bild gezeichnet, das manchmal unerträglich war. Aber wir sind schon heute Abend mit einer Nachricht überrascht worden, die wir beide wahrscheinlich vor einer Stunde noch nicht mehr für möglich gehalten haben. Möglicherweise gibt es nicht morgen und übermorgen, aber doch so zeitnah, dass man sagen kann, es ändert sich vielleicht doch etwas so, wie wir das uns wünschen. Das ist sehr viel Hoffnung, ich weiß. Ich will das überhaupt nicht anders formulieren, aber es fällt mir leichter, so ein Schlusswort zu finden, als nochmal zurück zu den anderen Szenarien zu gehen. Ich bedanke mich jedenfalls jetzt bei Frau Baumgart Ochse. Vielen Dank. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie so zahlreich hierher gekommen sind und bei Ihnen zu Hause, dass Sie so wahrscheinlich zahlreich zugeschaut haben. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Nachhauseweg. Mein Name ist Andreas Schwarzkopf, ich bin von der Frankfurter Rundschau.